Deutschlandfunk, das war der Tag.
Polen hat gewählt, aber der Präsident wird erst in einer Stichwahl ermittelt. Frankreich hat auch gewählt, kommunal nur, aber doch richtungsweisend für die nationale Politik. Deutschland wählt im Herbst 2021 und Berlin diskutiert über eine Wahlrechtsreform. Und in Stuttgart bleibt es friedlich nach den Krawallen vom vergangenen Wochenende. Einige der Themen hier bei uns bis 23.30 Uhr. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten späten Abend. Präsidentschaftswahlen am heutigen Sonntag in Polen. Die Meinungsforscher hatten es vorausgesagt, es wird wohl zu einer Stichwahl kommen zwischen dem amtierenden Präsidenten Andrzej Duda und seinem Herausforderer, dem Bürgermeister Warschaus, Rafał Czarkowski. Und tatsächlich, es ist so gekommen. Florian Kellermann live in Warschau. Die Wahllokale sind seit gut 2 Stunden geschlossen. Können Sie uns Genaueres sagen?
Ja, Andrzej Duda hat die Wahl gewonnen, aber er ist eben deutlich weg von der absoluten Mehrheit. Das heißt, er hat 42% und der Bürgermeister von Warschau, der in den vergangenen Wochen zu seinem gewichtigsten Gegner erwachsen ist, hat eben gut 30% geholt und die beiden werden in die Stichwahl kommen. Das steht schon fest. In 2 Wochen wird es nochmal ein Duell geben zwischen den beiden und beide werden eben versuchen müssen, diesen Platz aufzuholen zu den 50%. Duda hat es ein bisschen näher, hat noch 8 Prozentpunkte, Czarkowski ein bisschen mehr. Aber trotzdem haben beide Chancen, so sehen es jedenfalls alle Kommentatoren.
Wie hoch war denn die Wahlbeteiligung?
Ja, die Wahlbeteiligung lag bei deutlich über 60% und damit auch deutlich höher als vor 5 Jahren. Es hat schon vor 7 Uhr, also vor der Öffnung der Wahllokale, Schlangen gegeben vor den Wahllokalen. War natürlich auch bedingt durch die Corona-Maßnahmen. Das heißt, es dürften immer nur eine begrenzte Anzahl von Personen sich in den Wahllokalen befinden. Immer nur eine Person pro 4 Quadratmeter und man musste auch immer wieder desinfizieren dort. Aber trotzdem, also diese Schlangen haben gezeigt, die Menschen sind sehr mobilisiert in Polen, deutlich mehr als sonst. Es wird von vielen, wurde diese Wahl und wird natürlich dann auch die Stichwahl eben als Richtungswahl für ihr Land betrachtet.
Gibt es denn schon Reaktionen von den Spitzenkandidaten?
Ja, die sind natürlich gleich vor ihre Anhänger getreten und man sieht dann auch schon ein bisschen die Ausrichtung, die sie eben in den nächsten 2 Wochen haben werden im verbleibenden Wahlkampf. Der Amtsinhaber Andrzej Duda, der Kandidat der Regierungspartei PiS, hat nochmal auf sein ja doch populäres Programm verwiesen, auf das, wofür die PiS eben beliebt ist in Polen. Die Sozialausgaben, die deutlich gestiegen sind, die Unterstützung eben vor allem der Familien und dass die PiS auch große Investitionen anstoßen will. Sie will einen großen Flughafen bauen, zum Beispiel bei Warschau. Das sei eben notwendig für ein so großes und bedeutendes Land wie Polen. Der Gegenkandidat Czarkowski hat ein bisschen anders argumentiert. Er ist nicht so sehr aufs Programm eingegangen, sondern auf die PiS als Phänomen. Er hat gesagt, die machen eben eine arrogante, rückwärtsgewandte Politik, die immer nur erklärt, was sie den Menschen geben, anstatt auf die Kraft der Bürger selber zu setzen. Und er steht eben für ein liberales und nach Europa gewandtes Polen.
Jetzt gab es ja heute insgesamt 11 Kandidaten, 9, die nun in der ersten Runde ausgeschieden sind. Die haben aber, wenn ich das so richtig ausrechne, ungefähr 28% der Stimmen auf sich vereint. Wohin werden denn diese Stimmen bei der Stichwahl in 2 Wochen voraussichtlich wandern?
Ja, das ist jetzt die spannende Frage in Polen. Und dabei geht es vor allem um die beiden Stimmen der Kandidaten, die nächstplatziert sind, also des dritt- und viertplatzierten Kandidaten. Und da ist das Problem, dass die beiden eben politisch sehr weit auseinander liegen. Mit ungefähr 13% Szymon Hołownia. Er ist zwar ein katholischer Publizist, aber eben auch sehr liberal und sehr gegen den Präsidenten und die PiS eingestellt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Krzysztof Bosak mit 7%, der eben der ultranationalistischen Partei im Parlament angehört. Und das ist dann natürlich schon ein Spagat, wenn man sowohl um die Stimme des einen wie des anderen hier werben möchte. Duda, der Amtsinhaber, hat schon relativ klar gemacht, dass er sich auf den ultranationalistischen Bosak konzentrieren will und seine Wähler, dessen Wähler hat er als erstes in seiner Rede angesprochen.
Vielen Dank, Florian Kellermann in Warschau zu den Präsidentschaftswahlen in Polen. In Polen also kommt es zu einer Stichwahl um die Präsidentschaft. In Frankreich fanden heute Stichwahlen auf kommunaler Ebene statt. Und da hat es eine schwere Niederlage für die Partei von Präsident Emmanuel Macron gegeben für seine La République en Marche. Aus Paris fasst Martin Bohne die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Eine grüne Welle war für diese Stichwahl prognostiziert worden. Nun ist es ein grünes Beben geworden. In Frankreichs drittgrößter Stadt Lyon haben die Grünen das Rathaus sicher, ebenso in Bordeaux, bisher eine Hochburg der Rechten, in Straßburg, Montpellier und Grenoble. Möglicherweise kommt auch die zweitgrößte Stadt Frankreichs, Marseille, dazu. In Lille und Toulouse mussten sich die Grünen-Kandidaten nur knapp geschlagen geben. Yannick Jadot, der führende Kopf der französischen Grünen, sieht eine politische Wende in Frankreich gekommen. Es wird ein Vorher und ein Nachher geben nach dieser Kommunalwahl. Die Stunde des Umweltschutzes ist gekommen. Die politische Landschaft in Frankreich stellt sich neu auf, mit der Ökologie im Mittelpunkt. Die Grünen sind fast überall Allianzen mit linken und ganz linken Parteien und Bewegungen eingegangen und konnten sich mit diesen Kommunalwahlen als führende Kraft im linken Lager etablieren.
La dynamique, elle est profonde, elle est réelle.
Diese Dynamik ist tief verwurzelt und reell, schätzt der Meinungsforscher Brice Tinturier ein. Auch in der Hauptstadt Paris können sich die Grünen zu den Siegern zählen. Sie gingen dort ein Bündnis mit der sozialistischen Amtsinhaberin Anne Hidalgo ein, die selbst ein konsequent grünes Programm vertrat und damit einen unerwartet klaren Sieg erzielen konnte. Sie haben die Hoffnung gewählt. Ein Paris, das endlich atmen kann. Ein Paris, in dem es sich angenehmer leben lassen wird. Ein solidarischeres Paris, das keinen mehr außen vor lassen wird. Hidalgo ließ ihre konservative Konkurrentin Rachida Dati um mehr als 15% hinter sich. Geradezu deklassiert wurde die Kandidatin der Präsidentenpartei LaREM. Und das in der Stadt, in der Macron 2017 den höchsten Stimmenanteil erzielt hatte. LaREM ist überhaupt der große Verlierer dieser Kommunalwahlen. Keine einzige wichtige Stadt konnte die Partei für sich gewinnen. Nur einmal gab es für die Anhänger der Regierung Grund zum Jubeln. In der Hafenstadt Le Havre. Dort konnte sich Premierminister Edouard Philippe mit fast 60% der Stimmen klar durchsetzen.
Mais ici, au Havre, on est heureux, on va fêter cette victoire. Et maintenant pour nous, au travail.
Aber hier in Le Havre sind wir glücklich. Wir werden diesen Sieg feiern und uns dann sofort an die Arbeit machen. Kein Wort verlor Philipp allerdings zu der Frage, ob er den Bürgermeisterposten tatsächlich antreten oder ob er Premierminister bleiben will. Bis nächsten Samstag muss er sich entscheiden. Zuvor wird Präsident Macron allerdings allen Erwartungen zufolge die Regierung umbilden. Ob er dabei auch den Premierminister austauschen wird, ist eine in Frankreich heiß diskutierte Frage. Es wird davon abhängen, ob Macron sich künftig wieder stärker nach links orientieren will. Der Durchmarsch der Grünen bei den Kommunalwahlen könnte ihn darin bestärken. Der Parteichef von LaREM, Stanislas Guérini, beteuerte jedenfalls am Abend das ökologische Engagement des Präsidenten.
Ils veulent aller plus vite, ils veulent aller plus fort. Eh bien, nous sommes prêts à le faire.
Er will schneller voran, er will kräftiger voran und wir sind bereit, das zu tun. Zu den Siegern können sich allerdings auch die konservativen Republikaner rechnen, die bei den letzten nationalen Wahlen fast von der Bildfläche verschwunden waren. Bei den Kommunalwahlen konnten sie aber nun gut die Hälfte aller Rathäuser behalten oder gewinnen. Die rechtsextreme nationale Sammlungsbewegung von Marine Le Pen eroberte mit Perpignan erstmals eine Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die Wahlbeteiligung betrug nur etwas mehr als 40%. Ein historischer Tiefstand.
Martin Bohne über das grüne Beben in Frankreich. Gestern schien es, als sollte Bewegung in die mögliche Wahlrechtsreform in Deutschland kommen. Deren Ziel ist es, den Deutschen Bundestag nicht noch weiter anschwellen zu lassen. Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus hatte einen Kompromissvorschlag vorgelegt, damit endlich auch die CSU einwilligen möge. Die aber blockt weiter. Johannes Kuhn berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Höchstens 750 Abgeordnete sollen dem nächsten Bundestag angehören. Was darüber hinausgeht, wird gekappt, so der Vorschlag von Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Und zwar im Wechsel. Einerseits sollen Ausgleichsmandate für Überhangmandate wegfallen, andererseits sollen auch überzählige Direktmandate nicht mehr zugeteilt werden, und zwar die, die mit den schwächsten Erststimmenergebnissen zustande gekommen sind. Die Schwesterpartei CSU würde damit keines ihrer Direktmandate verlieren, heißt es aus der CDU. Dennoch sagt die CSU-Landesgruppe weiterhin, mit uns nicht.
Dieser Vorschlag von Ralf Brinkhaus ist mit der CSU nicht abgestimmt. Wir halten die Idee im Übrigen, dass Gewinner von Wahlkreisen der Einzug in den Bundestag verwehrt wird, für verfassungswidrig.
So Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU in der ARD. Auch einzelne CDU-Abgeordnete äußerten Kritik am Vorschlag ihres Fraktionschefs. Der Koalitionspartner von der SPD hatte einen Deckel von 690 Mandaten vorgesehen. Man begrüße, falls es noch zu Verhandlungen kommen könne, so Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion.
Aber der entscheidende Punkt ist, dass die CSU es ja komplett verweigert, irgendeine Form von Begrenzung des Wachstums der Anzahl der Abgeordneten mitzutragen, die zu ihren Lasten gehen kann. Jede Fraktion wird bei einer Begrenzung Abstriche machen müssen und es sind auch alle dazu bereit, außer der CSU.
Die fehlende Kompromissbereitschaft der CSU kritisiert auch Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90 Grüne. Entsprechend sei auch der Brinkhaus-Vorschlag untauglich.
750 Abgeordnete, das wären nochmal 41 Abgeordnete als derzeit im Bundestag und es wären 152 Abgeordnete über der Sollgröße des Bundestages, wie sie heute im Wahlgesetz steht. Also was daran bitte soll eine Reform sein?
Berechnungen zufolge könnte der Bundestag 2021 auf deutlich mehr als 800 Abgeordnete anwachsen. Doch Vorschläge für eine Wahlrechtsreform, unter anderem von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, waren bislang gescheitert. Das Brinkhaus-Modell soll deshalb nur eine Übergangslösung für die Bundestagswahl im kommenden Jahr sein. Gesine Lötsch, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion.
Einen Vorschlag zu machen, der nur für eine Wahl gelten soll und mit dem großen Traumschiff am Horizont, das dann bis 25 alles geklärt sein soll, halte ich für absolut unseriös. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das rechtlich haltbar ist.
Die Oppositionsparteien Linke, Grüne und FDP haben einen gemeinsamen Reformvorschlag vorgelegt. Der sieht eine Reduzierung der Wahlkreise von 299 auf 250 vor. Am Freitag soll darüber im Bundestag abgestimmt werden. Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der Liberalen.
Dafür wäre es wichtig, dass wir in dieser wichtigen Frage den Fraktionszwang aufheben. Das ist jedenfalls unser Vorschlag, weil wir glauben, dass es auch sehr viele konstruktive Kolleginnen und Kollegen in CDU und SPD gibt, die das Problem wirklich sehen und lösen wollen.
Eine solche Öffnung gilt als unrealistisch. SPD-Mann Carsten Schneider verweist zudem darauf, dass es für einen neuen Zuschnitt der Wahlkreise zu spät sei. Eine chirurgische Lösung für die nächste Bundestagswahl könne dagegen noch im September auf den Weg gebracht werden. Am Dienstag berät die Unionsfraktion über den Brinkhaus-Vorschlag.
Ein Beitrag von Johannes Kuhn. Wer ohne konkreten medizinischen Anlass einen Corona-Test machen möchte, der muss ihn in der Regel selbst bezahlen und das kann schon mal 140, 150 Euro kosten. Bayerns Gesundheitsministerin möchte das für ihr Bundesland ändern. Peter Queton aus München.
Am Mittwoch will Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel das Testkonzept für Bayern vorstellen. Demnächst soll sich dann jeder, der möchte, einem Corona-Test unterziehen können, auch wenn die betreffende Person keinerlei Symptome zeigt, nicht in einem kritischen Bereich arbeitet und keine Anordnung eines Arztes oder der Gesundheitsbehörden vorliegt. Dann springe erst einmal die Kassenärztliche Vereinigung KVB bei den Kosten ein und rechne dann vierteljährlich mit dem Freistaat ab, sagt Gesundheitsministerin Hummel.
Es ist so, dass die Vertragsärzte von der KVB informiert werden, weil es soll starten zum 1. Juli, zum neuen Quartal. Wir als Freistaat Bayern haben deswegen auch einen Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgeschlossen, damit es eine offizielle Ziffer geht, über die die Testungen auch von den Ärzten abgerechnet werden können.
Die Kosten werden dann aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie getragen. Diesen hatte der Freistaat erst im April von 10 auf 20 Milliarden Euro verdoppelt im Rahmen des zweiten Nachtragshaushalts. Am Geld werde es also nicht scheitern, so Hummel.
Wir haben momentan dafür einen dreistelligen Millionenbetrag eingeplant. Uns ist es das aber auch wert, weil zum einen ist es wichtig, dass wir frühzeitig wissen, wenn jemand positiv ist und gleichzeitig aber die Menschen auch die Chance bekommen sollen, wenn sie unsicher sind, sich testen zu lassen.
Der jetzige Vorstoß in Bayern geht auf einen Ministerratsbeschluss von Ende Mai zurück. Nach jetzigem Stand sind im Freistaat zwar über 21.000 Tests am Tag möglich, der Freistaat hat aber rund 13 Millionen Einwohner. Hummel verweist darauf, dass immerhin schon über 1 Million Tests in Bayern durchgeführt worden sind.
Es ist so, dass wir zum einen die Testkapazitäten noch weiter ausbauen wollen und zum anderen ist es ja auch so, dass sicherlich nicht auf einen Schlag alle Bayern jetzt getestet werden wollen, sondern dass es ja ein Angebot ist und wir das Angebot natürlich auch die nächsten Monate aufrechterhalten wollen.
Das Angebot Corona-Tests für jeden stößt auf eher zurückhaltende Reaktionen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnte vor zu hohen Erwartungen. Jeder Test sei immer nur eine Momentaufnahme. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädierte für eine zielgenaue Strategie. Es müssten die richtigen Leute getestet werden. Er verwies außerdem auf neuere Studien, wonach es besonders darauf ankommt, Risikopersonen in regelmäßigen Abständen zu testen.
Den vielen Worten nach den Corona-Ausbrüchen in mehreren Schlachthöfen sollen bald Taten folgen. Taten, die nicht nur weitere Infektionen verhindern, sondern vor allem auch für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Dazu haben sich jetzt zwei Spitzenpolitiker zu Wort gemeldet. Vera Wolfskämpf aus Berlin.
Die Fleischindustrie habe bisher jedes Schlupfloch genutzt. Deshalb brauche es den großen Hammer, so Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus im ARD-Bericht aus Berlin. Die Bundesregierung plant, Werkverträge und Leiharbeit in Schlachthöfen zu verbieten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat angekündigt, das Gesetz bis zum Juli vorzulegen. CDU-Politiker Brinkhaus meint,
also wenn der Arbeitsminister das schafft, ist es nicht ganz einfach. Es ist etwas kompliziert, dieses Gesetz im Juli vorzulegen. Dann wird das im Herbst verabschiedet und dann ist das nächstes Jahr beendet mit den Werkverträgen.
Wenn es nach Heil geht, könne das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten. In der Welt am Sonntag erklärt der SPD-Minister, es gehe nicht nur um den Fleischverarbeiter Tönnies. Dort hatten sich in Reda-Wiedenbrück mehr als 1500 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, sondern um systemische Probleme in der Branche. Das solle auch in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die am Mittwoch beginnt, auf die Tagesordnung. EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit sieht ebenfalls Handlungsbedarf. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe kündigte er Regeln an, damit europaweit in Schlachthöfen Sozialstandards gelten. Probleme gebe es nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden oder in Südeuropa.
Das war ein Schock für das sonst so beschauliche Ländle, die Krawallnacht von Stuttgart am vergangenen Wochenende. Chaoten, Kriminelle, die sich nach einer Drogenkontrolle zusammengerottet hatten und Polizisten angriffen, die zerstörten und plünderten. Seither ist Stuttgart in Alarmbereitschaft. Wie dieses Wochenende verlief, beschreibt Cengiz Tahan.
Ein Wochenende, wie man es in Stuttgart im Sommer kennt. Hunderte Menschen sitzen in Grünanlagen und sind in der Innenstadt unterwegs. Laue Nächte, ein paar Getränke, aus mitgebrachten Lautsprechern tönt Musik, manche tanzen dazu. So war das Wochenende 1 nach den Ausschreitungen in Stuttgart. Doch ein Unterschied fällt jedem auf.
Es ist schon deutlich, dass jetzt viel mehr Polizisten rumlaufen, auch in großen Gruppen. Vorher war das halt eher so, dass man mal hin und wieder so eine Vierer- oder Sechsergruppe gesehen hat, aber jetzt auch manchmal 20 Polizisten auf einmal und noch mehrere Einsatzwagen. Ja, ich glaube, dass man gerade hier ziemlich sicher ist. Also zumindest gefühlt ist es so.
Im Vergleich zu anderen Wochenenden waren nun hunderte Polizisten mehr auf den Straßen unterwegs. Deren Auftrag, unter anderem früh am Abend, wenn die Leute noch in kleinen Gruppen unterwegs sind, Personenkontrollen durchführen. Polizeisprecherin Monika Ackermann.
Unsere Erfahrung zeigt eben, dass Kleingruppen tatsächlich noch empfänglicher sind für Kommunikation. Sie dann auch selber merken, hinter der Uniform steckt ein Polizeibeamter, der auch mal jung war, der auch gerne feiert. Dann ist die Stimmung schon eine ganz andere.
Eine Gruppe Männer bahnt sich den Weg durch die vielen, meist jungen Menschen. Einer ist der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn.
Also ein Kontrollgang ist das nicht, aber ich wollte mal heute gucken, wie es in der Stadt ist und mir ein Bild machen. Geht nur einfach darum, ein bisschen die Atmosphäre nochmal und wie es so wirkt anzuschauen, weil bloß aus den Akten oder den Berichten, das ist auch nicht gut.
Noch ist nicht entschieden, wie man langfristig und ohne so viel Polizei in der Stadt Szenen wie vor einer Woche verhindern will. Im Gespräch ist unter anderem ein Alkoholverbot in bestimmten Bereichen und zu bestimmten Zeiten. Auch wenn über die Hintergründe der Ausschreitungen vieles noch unbekannt ist, scheint Alkohol eine wichtige Rolle zu spielen.
Gewalt ist männlich und alkoholgeschwängert.
Das sagt der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz, der sich am Wochenende auch ein eigenes Bild in der Stadt macht. Ein Wochenende, das weitgehend friedlich verlaufen ist, meldet die Polizei und meint damit die üblichen Einsätze in einer Großstadt am Wochenende. Die Ausschreitungen, die Plünderungen beschäftigen die Menschen immer noch. Ein paar Frauen mit Bier in der Hand sitzen auf einer Bank und reden gerade darüber.
Ich würde sagen, das ist ein Ereignis, das wahrscheinlich so vielleicht auch in jeder Stadt passieren kann. Also dass es wenig mit Stuttgart zu tun hat, sondern vielleicht so einen Masseneffekt darstellt mit, ja, da fängt einer an und dann hängt man sich so dran und denkt, ja, jetzt macht es ja nichts mehr aus, wenn ich auch noch eine Scheibe einschlage. Also weniger ein Stuttgart-Problem, sehe ich jetzt so.
Der massive Polizeieinsatz am Wochenende in Stuttgart. Viele Menschen finden das jetzt als erste Reaktion in Ordnung. Hört man sich unter den Menschen um, sagen viele, jetzt ist es sicherer. Aber viele fühlen sich auch beobachtet oder sind genervt von den Kontrollen. Dieser junge Mann sieht das kritisch.
Die kontrollieren ohne Ende die Menschen, die kesseln die Jugendlichen ein. Aber man sieht hier Gruppen von jungen Menschen, die eigentlich nur zusammen reden und vielleicht was trinken wollen. Die machen nicht mal irgendwas Schlimmes. Die umkreisen die, stellen die zusammen, die leuchten die ab, die filzen die von oben bis unten. Die haben eigentlich gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, aber ich finde, dass es auch ordentlich Spannung noch mal verursacht. Aber gut, wenn sie es wollen.
Cengiz Tahan über ein friedliches Wochenende in Stuttgart. Der einst unabsteigbare Hamburger SV und damit zum Fußball muss ein weiteres Jahr in der zweiten Bundesliga bleiben. Auch wenn der Konkurrent um den Relegationsplatz, der 1. FC Heidenheim, mit 0:3 in Bielefeld verlor, konnte der HSV die Aufstiegschance gegen Sandhausen nicht nutzen. Jörg Tegelhütter.
Statt Relegation gab es ein Debakel. Der HSV hat auch die letzte Chance auf die Relegation zur Fußball-Bundesliga verspielt und sich dabei beim 1:5 gegen Sandhausen unglaublich blamiert. Schon nach 20 Minuten führten motivierte Gäste durch ein Eigentor von Fran Drongelen und einen Treffer von Behrens 2:0. Hoffnung kam bei den Hamburgern auf, als Hand nach dem Wechsel einen Foulelfmeter nach einer guten Stunde verwandelte. Doch der HSV war nie in der Lage, das Spiel noch zu drehen. Stattdessen setzte es in der Schlussphase weiter Gegentore durch Behrens, Engels und den früheren HSVer Diekmeyer. Der Hamburger Sportverein beendet die Zweitligasaison damit wie schon im Vorjahr auf dem undankbaren 4. Platz. Sandhausen wird durch den Sensationssieg am Ende 10.
Bielefeld und Stuttgart hatten bereits vor diesem letzten Spieltag als Aufsteiger festgestanden. Heidenheim spielt gegen Bremen um den verbleibenden Platz in der Bundesliga. Absteiger aus der zweiten Liga sind Wien-Wiesbaden und Dresden. Nürnberg muss als Drittletzter in die Relegation. Und damit zur Presseschau, zusammengestellt von Thorsten Funke, vorgetragen von Christoph Wittelsbürger.
Bei der Präsidentschaftswahl in Polen hat Amtsinhaber Duda laut ersten Prognosen keine absolute Mehrheit erreicht. In 2 Wochen tritt er in der Stichwahl gegen seinen Konkurrenten Trzaskowski an. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt dazu, dass es für den PiS-Mann Andrzej Duda wackelig werden könnte, galt lange als ausgeschlossen. Doch genauso ist es nun gekommen. Das Problem war Kaczynski, der starke Mann der PiS. Er wollte die Pandemie nutzen, um seine Pläne für einen autoritären Staatsumbau voranzutreiben. Das kam nicht gut an. Kaczynski und die PiS könnten den Zenit ihrer Macht überschritten haben. Politiker wie Trzaskowski stehen für einen weltoffenen Politikansatz. Auf Dauer haben sie die besseren Karten, glaubt der Kölner Stadtanzeiger. Nun zum Streit in Deutschland über eine Reform des Wahlrechts. Unionsfraktionschef Brinkhaus hat dazu einen Plan vorgelegt, mit dem der Bundestag verkleinert werden soll. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, seit 2017 zählt das Parlament 709 Mitglieder. Nur der chinesische Volkskongress ist größer. Unzureichend nennt die Süddeutsche Zeitung den Plan. Brinkhaus schlägt, um einen Kompromiss zwischen den Fraktionen zu erleichtern, eine Obergrenze von 750 Abgeordneten vor. Damit hat er aber das eigentliche Ziel der Reformbestrebungen aufgegeben, die Verkleinerung des Bundestages. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth kritisiert, Ralf Brinkhaus will nicht mehr jeden Gewinner eines Wahlkreises in den Bundestag einziehen lassen. Die Sieger mit den schwächsten Ergebnissen kämen dann nicht mehr zum Zuge. Eine haarsträubende Idee. Es träfe die Wahlsieger in den umkämpften Kreisen, dort wo der Wahlkampf um jede einzelne Stimme geht, wo also das Argument besonders zählt, der Fleiß des Bewerbers sich lohnt, wo Demokratie für die Bürger hautnah erlebbar ist, weil es auf jedes Kreuzchen ankommt. Brinkhaus ist ein Risiko eingegangen, ist in der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle zu lesen. Er hat öffentlich dokumentiert, dass es keine gemeinsame Linie der Union gibt. Und er muss fürchten, dass selbst die eigenen Leute ihm nicht alle folgen. Auch unter baden-württembergischen CDU-Abgeordneten ist die Angst groß, bei der Nichtzuteilung von Direktmandaten plötzlich ohne Job dazustehen. Und die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sehen es so. Mit der Brechstange kann der Bundestag nicht verkleinert werden. Nach den strengen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts müssen die Überhangmandate durch Ausgleichsmandate kompensiert werden. Alles andere wäre eine Verfälschung des Zweitstimmenergebnisses. Insofern kann man sich zwar über den aufgeblähten Bundestag ärgern, doch seine Zusammensetzung entspricht exakt dem Wählerwillen.
Vielen Dank für diese Presseschau, Christoph Wittelsbürger. Die Redaktion hatte Thorsten Funke. Ich bin Tobias Oehlmeier. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ihnen eine gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche.